Deutschlandfunk, Europa heute.
Caroline Born, guten Morgen. Wallonie gegen Flandern. Das Coronavirus hat Belgien erreicht und sorgt, wie in Deutschland, für Kompetenzwirrwarr. Viel Geld, viele Probleme. Die EU hat über 2 Milliarden Euro an finanziellen Hilfen für Griechenland bereitgestellt. Warum die Situation von Flüchtlingen auf den Ägäisinseln trotzdem problematisch ist. Und Gäste statt Kohle. Der Norden Frankreichs, wo einst Zechen und Fördertürme in Betrieb waren, soll für Touristen erschlossen werden. Rasch und einheitlich. So soll man handeln, um das Coronavirus einzudämmen, empfehlen viele Experten. Jens Spahn hat empfohlen, Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern abzusagen. Doch neben dem Bundesgesundheitsminister haben auch die Landesbehörden noch ein Wörtchen mitzureden, genauso wie die lokalen Gesundheitsämter. Noch komplizierter ist es in Belgien, ein Land, das noch viel dezentraler organisiert ist als Deutschland, mit seinen 3 Regionen und den unterschiedlichen Regierungen. Hinzu kommt: Mehr als ein Jahr nach der Wahl hat Belgien immer noch keine neue Regierung. Die jetzige ist nur geschäftsführend im Amt, ohne eigene Mehrheit im Parlament. Sie gerät immer stärker unter Druck und muss jetzt auch noch die Corona-Krise bewältigen. Mittlerweile sind dort 3 Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Die unübersichtliche Situation in Belgien hat Niklas Potthoff geordnet.
Ob es um ein Kreuzfahrtschiff geht, das wegen eines Corona-Verdachts stundenlang in der Nordsee vor Seebrügge ausharren muss, oder um einen Seifenproduzenten, welcher in für viele Betriebe wirtschaftlich schwierigen Zeiten mal eben seine Produktion verdreifacht, es wird klar, auch Belgien wird zunehmend von Covid-19 eingenommen. Bis gestern früh war die Zahl der Infizierten um 47 auf über 300 angestiegen. Schon vorher, am Dienstag, hatte sich der Nationale Sicherheitsrat getroffen, mit den wichtigsten politischen Entscheidungsträgern und Vertretern der Sicherheitsdienste. Die geschäftsführende Premierministerin, Sophie Wilmès, betonte: Es ist eine Situation, die Angst erzeugt. Und wir wollen nicht noch mehr Angst hinzufügen, indem zum Beispiel jetzt jeder innerhalb seiner Kompetenzen Entscheidungen trifft, die dann mit anderen nicht kohärent sind. Im Norden, Süden oder im Zentrum des Landes. Ein klarer Appell, aber auch ein Hinweis. Denn die belgische Zentralregierung verfügt im föderalen Belgien über weit weniger Kompetenzen als die Bundesregierung in Deutschland. Der jahrzehntelange Streit zwischen den Sprachgruppen in Flandern und der Wallonie hat dazu geführt, dass die Zuständigkeiten in Belgien immer stärker auseinanderdividiert wurden. Die Föderalregierung kann, wie in Deutschland, weder die Schließung von Schulen noch ein Verbot von Veranstaltungen anordnen. Sie kann nur Empfehlungen aussprechen und die Appelle mit Argumenten und Verweise auf die Nachbarstaaten untermauern. Alles mit dem Ziel, auch ohne eigene Kompetenzen zu einer langsameren Verbreitung des Virus beizutragen.
Nous recommandons à l'instar d'autres pays d'interdire les événements de masse pour 1000 personnes qui se trouvent à l'intérieur.
Sie empfehle, so die Regierungschefin, Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Personen zu verbieten, so wie es in anderen Ländern auch gemacht werde. Der Auftritt der Ministerpräsidentin im Nationalen Sicherheitsrat, dem Politiker und Experten aus allen Landesteilen angehören, sollte in den Zeiten der Corona-Krise ein gemeinsames Vorgehen der unterschiedlichen Regionen demonstrieren. Aber schon kurz nach dem Treffen war es vorbei mit dem symbolischen Schulterschluss. Denn während der Regierungschef der Region Brüssel, Rudi Verfort, sowie der wallonische Ministerpräsident Elio De Rupo schnell Versammlungsverbote ankündigten, trat Flandern auf die Bremse. Ministerpräsident Jan Jambon von der separatistischen Partei NVA sprach sich gegen ein Versammlungsverbot aus. Und schon vor dem Treffen hatte er reichlich angefressen auf Journalistenfragen reagiert. Ein Fernsehreporter wollte wissen, ob die Lage denn wirklich so dramatisch sei, dass sie das Treffen des Sicherheitsrats rechtfertige.
Als wir nie bijeen zouden komen, zeiden hij ziet het ernst van de situatie niet in. En nu komen bijeen en dan is het weer niet goed.
Wenn man sich nicht treffe, raunste Jambon, dann heiße es, man unterschätze die Lage. Und wenn man sich treffe, sei es auch wieder falsch. Ähnlich gereizt reagierte der NVA-Parteivorsitzende und Bürgermeister von Antwerpen, Bart De Wever. Erst teilte er mit, dass er nicht beabsichtige, auch nur eine Veranstaltung nur auf Grundlage einer Stellungnahme zu verbieten. Er brauche klare, objektive Richtlinien. Und gestern legte er noch einmal nach. Ohne irgendeine offizielle Information oder Begründung seien die lokalen Behörden zu restriktiven Maßnahmen aufgefordert worden. Bevor er irgendetwas unternehme, müsse die Zentralregierung erst einmal den Katastrophenplan des Landes aktivieren, wenn sie eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit sehe. Ohne diesen Schritt aber verbreite die Regierung in Brüssel lediglich Chaos. Das alles war für den Chef des belgischen Verbands der Medizingewerkschaften ausreichend Grund, Alarm zu schlagen. Mit Blick auf das Treiben der Politik sagte er, es gebe auf kommunikativer Ebene derzeit gleichzeitig Panikmache als auch Beruhigung. Das mache sämtliche Empfehlungen unwirksam.
Kompetenzgerangel und Corona-Krise in Belgien, ein Bericht von Niklas Potthoff. Schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wollte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute nach Griechenland reisen. Geplant waren Gespräche mit Ministerpräsident Mitsotakis und der Besuch in einem Flüchtlingslager. Die Reise wurde jetzt kurzfristig abgesagt wegen der Corona-Krise und soll nachgeholt werden. Denn zu besprechen gibt es einiges. Die EU hat den Ton gegenüber Griechenland verschärft und zum Beispiel nochmal auf das Asylrecht hingewiesen, das gewahrt bleiben müsse. Denn Griechenland nimmt gerade keine Asylanträge mehr an. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Situation von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln. Dort sind die Lebensbedingungen katastrophal. Überfüllte Lager, Kälte, kein Strom und kaum medizinische Versorgung. Und das, obwohl die EU Griechenland finanziell unterstützt. Seit 2015 hat die EU bereits etwa 2,4 Milliarden Euro bewilligt. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin in Griechenland, Rodothea Seralidou. Frau Seralidou, ein Großteil der EU-Gelder ist schon geflossen, aber wohin denn?
Die Gelder gehen teilweise an den griechischen Staat direkt, also an die Küstenwache und an verschiedene Ministerien wie das Migrationsministerium, das Innen- und das Verteidigungsministerium. Und sie fließen in Bereiche wie dem Grenzschutz, dem Asylverfahren, aber sie sollen auch die griechischen Flüchtlingslager verbessern. Und ein Teil der Gelder geht direkt an Organisationen, die Griechenland bei der Bewältigung der entstandenen Situation helfen sollen. Vor allem ist das das UN-Flüchtlingshilfswerk, die internationale Organisation für Migration und dann noch an bestimmte Nichtregierungsorganisationen, die mit bestimmten Aufgaben beauftragt werden. Das waren in den letzten Jahren Organisationen wie die Ärzte der Welt, der Arbeiter-Samariter-Bund oder das spanische Rote Kreuz, um nur einige zu nennen.
Also einiges ist geflossen, aber warum ist die Situation auf den Inseln denn trotzdem so schlimm?
Das ist eine Frage, worauf ich seit Jahren eine Antwort suche. Und ein Grund ist bestimmt, weil die Flüchtlingscamps auf den Inseln eine bestimmte Kapazität haben, diese aber ständig überschritten wird, weil weitaus mehr Flüchtlinge ankommen, als diese Lager versorgen können. Dimitris Vafers, Campmanager von Moria, sagte mir, hätten wir wirklich 3000 Menschen hier, wie es für dieses Camp vorgesehen ist, könnten alle in Wohncontainern untergebracht werden und unter viel besseren Umständen leben. Im Moment leben aber in Moria über 20.000 Menschen, die meisten außerhalb des offiziellen Camps, größtenteils in den Olivenhainen, die Privatpersonen gehören, wo in der Tat auch keine Wohncontainer platziert werden dürfen, weil das nicht mehr zur Fläche des offiziellen Camps gehört. Andererseits sollen die Flüchtlinge auf den Inseln bleiben, weil laut EU-Türkei-Deal von 2016 nur diejenigen zurück in die Türkei geführt werden können, die sich auf den Inseln befinden. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Die schlimmen Zustände in Camps wie Moria auf Lesbos passen zur allgemeineren Abschreckung, die sich auch Griechenland erhofft. Das höre ich sehr, sehr oft von Menschenrechtsorganisationen. Die Rechtsanwältin Lorraine Lead vom Legal Center of Lesbos zum Beispiel, die Flüchtlingen in ihrem Asylverfahren unterstützt, sagte mir, es sei gewollt, dass es diesen Slum am Rande Europas gibt, damit die Geflüchteten von den schlimmen Zuständen abgeschreckt würden. Das geht in der Tat aber nicht auf. Die Menschen kommen trotzdem, egal wie schlimm es auf den Inseln ist.
Nun hat die EU vergangene Woche weitere 700 Millionen Euro für Griechenland in Aussicht gestellt. Kann das denn helfen?
Jede finanzielle Hilfe ist willkommen, keine Frage. Viel dringender allerdings als neue Hilfsgelder wären in der Tat andere Maßnahmen, die wir in Europa vergeblich suchen. Und zwar eine breite europäische Solidarität, ein neues Umverteilungsprogramm der Flüchtlinge, wie wir es schon mal hatten. Das betont auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und zwar sollte jedes EU-Land gleichermaßen Flüchtlinge aufnehmen. Nicht nur unbegleitete Minderjährige übrigens, sondern durchaus auch Familien und alleinreisende Menschen. Das wäre langfristig die Lösung und nicht zusätzliche Hilfsgelder.
Gehen wir mal noch ein bisschen von den Ägäisinseln weiter weg in Richtung Türkei. Von dort hat die New York Times berichtet, die griechische Regierung hält angeblich Migranten an einem geheimen Ort nahe der Grenze fest, bevor sie diese Menschen ohne Zugang zu einem Asylverfahren in die Türkei abschiebt, was gegen internationales Recht verstößt. Wie haben die Menschen in Griechenland denn auf diesen Bericht reagiert?
Dieser Bericht wurde von den meisten Griechinnen und Griechen kaum wahrgenommen. Er hat in Griechenland überhaupt keine großen Wellen geschlagen. Und das, weil der Fokus in der griechischen Berichterstattung vor allem auf die Notwendigkeit der Grenzsicherung liegt und auf Erdogans Politik, die in Griechenland und auch von großen Teilen der griechischen Bevölkerung als enorme Bedrohung für die Sicherheit des Landes gesehen wird. Gestern gab es zum Beispiel eine Verletzung des griechischen Luftraums durch zwei türkische Kampfjets an der Grenze am Fluss Evros. Das war in Griechenland ein Top-Thema. Auch soll gestern die türkische Küstenwache vor der Insel Kos ein Schnellboot der griechischen Küstenwache gerammt und beschädigt haben. Neben dem Coronavirus stehen diese Themen auf der Tagesordnung in Griechenland. Und da wird Berichten über geheime Lager für Migranten nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die es vielleicht unter normalen Umständen gegeben hätte.
Vielen Dank, Frau Seralidou. Sie haben berichtet über die Flüchtlinge in Griechenland und die finanzielle Unterstützung durch die EU. Schlösser und gotische Kathedralen prägen das touristische Bild von Frankreich. Aber inzwischen wird auch die Industriekultur geschätzt. So haben örtliche Vereine und Politiker in Nordfrankreich 2012 durchgesetzt, dass die UNESCO große Teile des Kohlereviers als Weltkulturerbe auszeichnet, in der Sparte industrielle Kulturlandschaft in Entwicklung. Die strukturschwache Gegend kann damit sogar gleich zwei weltweit bekannte Marken vorweisen. Einmal das Louvre-Museum, das hier einen Ableger hat, und das UNESCO-Label. Jetzt gilt es, daraus auch Nutzen zu ziehen. Wie das gelingen kann, hat Bettina Kaps in Frankreichs Norden recherchiert, auf den wir diese Woche vor den französischen Kommunalwahlen blicken.
Die hellroten Backsteinhäuser der Arbeitersiedlung Cité Lémée sind wie auf einem Schachbrett aufgestellt. 53 große Mehrfamilienhäuser, alle gleich. Und doch sei jede Fassade einzigartig, sagt Raphael Alessandri. Der Architekt zeigt auf geometrische Muster aus weißen Steinen an einer Hauswand. Sie sind wie Intarsien eingelegt.
Die Bauherren haben sich angestrengt. Die Kohlegesellschaften wollten ihre Arbeiter an sich binden und sich auch beim Siedlungsbau von ihren Konkurrenten unterscheiden.
Die Cité Lémée im Bergbaustädtchen Pécancourt wurde 1923 erbaut. Ein Gelände mit Grundschule, Sport- und Spielplatz verbindet das Viertel mit der Cité Sainte-Marie. Dort sind die Arbeiterhäuser kleiner, die Straßen kurvig. Auch dieses Viertel wirkt harmonisch, ohne eintönig zu sein. Noch vor 10 Jahren aber hielt die Wohnungsbaugesellschaft beide Siedlungen für überflüssig, sagt der Architekt.
Das sollte alles abgerissen werden. 359 Wohnungen. Zum Glück haben das Rathaus und einige Bewohner einen Aufstand gemacht. Dadurch sind wir von der Mission Bassin-Minier hellhörig geworden und haben Pécancourt geholfen, ein Gegenprojekt zu entwickeln.
Alle Wohnungen sind jetzt saniert und haben moderne Badezimmer. Der Verein Mission Bassin-Minier sorgt für Erhalt und Entwicklung aller Orte und Bauwerke im Kohlerevier, den die UNESCO ihr Welterbe-Label verliehen hat. Dass die Arbeitersiedlungen von Pécancourt dazugehören, ist auch Joël Pierrache zu verdanken. Der Bürgermeister des 6000-Einwohner-Städtchens hat stets an den Wert der Siedlungen geglaubt, auch als die Sozialbauten noch völlig heruntergekommen waren.
Durch die Wohnungen pfiff der Wind. Es war kalt und das Heizen teuer. Viele Bewohner fanden es schrecklich, in einer Bergarbeitersiedlung zu leben. Jetzt haben wir Wartelisten. Und Pékin-Cour zieht sogar Menschen von auswärts an. Leute, die besser ausgebildet sind und mehr Kompetenzen haben als viele Einheimische.
Trotzdem bleibt viel zu tun. Die beiden Minenschächte von Pékin-Cour sind schon seit 35 Jahren geschlossen. Aber die Arbeitslosenrate ist immer noch viel zu hoch. Derzeit liegt sie bei 20%. Der Kohleabbau sei hier durch nichts ersetzt worden, klagt Bürgermeister Pirache. Eine halbe Autobahnstunde von Pékin-Cour entfernt liegt das Städtchen Wani, wo die Mission Bassin Minier ihren Sitz hat. Catherine Bertram, Leiterin des Vereins, blickt von ihrem Schreibtisch auf zwei Bergwerksgebäude mit alten Fördergerüsten. Sie plädiert für Geduld.
Es kann 30 oder 40 Jahre lang dauern, bis der Strukturwandel gelingt. Die UNESCO-Mission ist ein kleines Glied in dieser Geschichte. Unser Ziel ist, dass die Menschen die Brille wechseln. Einwohner, Touristen und Investoren sollen einen neuen Blick auf diese Gegend werfen.
Keine rein französische Problematik. Catherine Bertram geht regelmäßig als Sachverständige auf Reisen. Zuletzt hat sie Fachleuten in China und in Marokko erläutert, wie sich das nordfranzösische Kohlerevier neu erfindet. Auch mit dem Ruhrgebiet pflegt sie engen Austausch. Dort wurde die Zeche Zollverein von der UNESCO ausgezeichnet.
Zollverein, dieses wunderbare Monster, ist ein Denkmal. Wir hingegen sind eine Kulturlandschaft in Entwicklung. Im Ruhrgebiet gab es viele unterschiedliche Industrien. Bei uns wurde die Kohle nur zu Koks verarbeitet. Die Spuren dieser Monoindustrie lassen sich über drei Jahrhunderte hinweg ablesen. Von 1720 bis 1990. Man sieht, wie der Bergbau der ursprünglichen Agrarlandschaft seinen Stempel aufgedrückt hat.
Das Welterbegebiet im Norden Frankreichs ist entsprechend groß. Bertram zeigt eine Landkarte. Darauf ist ein schmales Band markiert. Es zieht sich 120 Kilometer weit von West nach Ost und ist mit 353 farbigen Punkten gesprenkelt. Jeder einzelne steht für eine Sehenswürdigkeit. Zechen, Fördertürme, Halden, Kirchen, Kanalsysteme, Museen und vieles mehr. Bertram räumt ein, für Fremde sei es nicht einfach, sich einen Überblick zu verschaffen.
Unser Kulturerbe ist diffus. In manchen Städten konzentrieren sich viele Sehenswürdigkeiten, anderswo sind sie weit verstreut. Umso wichtiger sind gute Reiseführer und die Fremdenverkehrsämter. Wir haben noch viel zu tun. Als Touristenziel stehen wir erst am Anfang.
Zurück nach Pékin-Cour. Mitten in der Arbeitersiedlung hat kürzlich ein Fremdenverkehrsamt eröffnet. An diesem Wintertag sind keine Touristen da, dafür Kinder aus der Nachbarschaft. Sie spielen Tischfußball, Karten oder sind in ihre Handys vertieft. Karen Saint-Patrice hat ihre Behörde bewusst atypisch gestaltet.
Als mir dieser Standort angeboten wurde, habe ich gedacht, klasse, er gehört zum Weltkulturerbe. Aber er liegt in einer reinen Wohngegend. Das verspricht keine großen Besucherströme. Deshalb biete ich auch Dienstleistungen an. Im Frühling wird hier ein kleines Restaurant eröffnet. Außerdem haben wir Seminarräume und den Freizeitbereich.
Karen Saint-Patrice stammt aus der Alpenstadt Annecy. Die junge Frau hat sich gezielt für die kleine Stadt im ehemaligen Kohlerevier beworben.
Wenn ich eine Abraumhalde besteige, sage ich mir, Wahnsinn, wie die Leute hier geschuftet haben. Dabei haben sie starke Werte entwickelt. Die Menschen hier sind authentisch. Sie feiern gerne und mögen es, wenn es anderen gut geht. Unsere Besucher spüren, dass man ihnen hier erlebte Geschichte erzählt.
Große Teile des ehemaligen Kohlereviers sind heute Weltkulturerbe. Vom Versuch, Investoren und Touristen anzulocken, berichtete Bettina Kaps. Im nächsten Teil unserer Reihe geht es morgen um den digitalen Wandel in Nordfrankreichs Industrie. Ich nenne keine Namen. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich gleich Tag für Tag. Es geht um juristische Probleme mit Studien zu sexuellem Missbrauch. Das war Europa heute. Ich bin Caroline Born und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.